Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Und wir schauen im Folgenden nochmal ausführlich auf die Rolle der Religion bei diesen US-Zwischenwahlen. Und zwar mit einem, der die US-amerikanische Gesellschaft seit vielen Jahren sehr intensiv beobachtet. Michael Hochgespender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und im Übrigen auch katholischer Theologe und jetzt am Telefon. Herr Hochgespender, guten Tag, ich grüße Sie.
Grüß Gott.
Lassen Sie uns das Stichwort christlicher Nationalismus nochmal aufnehmen. Wir haben es gerade gehört im Beitrag meiner Kollegin aus den USA. Aus theologischer Perspektive kann man ja sagen, ist das ja eigentlich eine unsinnige Formulierung. Und jetzt aus der Perspektive des katholischen Theologen, der Sie auch sind, wie kommentieren Sie diese Bewegung, die eben unter dem Namen christlicher Nationalismus da firmiert?
Ja gut, auf der einen Seite hat man im Christentum, auch im Katholizismus, immer schon das Problem gehabt, wie verhält sich der universale Anspruch der Religion gegenüber etwa Patriotismus und Nation, was vor allem im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts immer wieder auch zu Problemen geführt hat. Man denke an die europäischen Kulturkämpfe. In den USA spielt der Begriff der Christian Nation noch einmal eine ganz besondere Rolle, weil sie sich im 19. Jahrhundert auch so definiert haben. Joseph Story, damals ein Mitglied des US Supreme Court, hat tatsächlich diesen Begriff der Christian Nation geprägt, von dem man wissen muss, dass er vor allem den Protestantismus meint. Der Katholizismus galt damals nicht als christlich, sondern als eher heidnisch oder als jüdisch, je nachdem, wo man stand. Also insofern gibt es da eine alte Tradition und auf die berufen sich nun diese konservativen evangelikalen und pfingstchristlichen Kreise, indem sie sagen, das ist uns gestohlen worden. Durch die Trennung von Staat und Kirche, wie sie vor allen Dingen ausgehend vom ersten Zusatzartikel der Verfassung, dann aber vom Supreme Court seit 1948 und 62 mit zwei bahnbrechenden Urteilen, dem McCulloch-Urteil und dem Urteil Engel versus Vitali, durchgesetzt worden ist.
Jetzt frage ich mich, ist denn bei denjenigen, die jetzt in der Gegenwart im Jahr 2022 eben dieses Label Christian Nationalism oder Christian Nation, christliche Nation, verwenden, ist das wirklich ein bewusster Bezug auf das, was man im 19. Jahrhundert dazu gesagt, geschrieben
hat? Ja, also da wird immer wieder gesagt, man hat uns unser Land gestohlen. Das ist der entscheidende Aspekt. Ob die nun genau wissen, wie das damals ausgesehen hat, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt sozusagen eine vage Erinnerung an ein kooperativeres Verhältnis zwischen vor allen Dingen Protestantismus und Staat in den USA. Wenn man etwa bedenkt, und die Schulfrage spielt hier eine ganz wichtige Rolle, dass die Bibel bis weit ins späte 19. Jahrhundert hinein das Lehrbuch an amerikanischen öffentlichen Schulen war und das immer in der King James Version, also der von den Protestanten bevorzugten Bibelübersetzung. Also insofern, das ist in einem, sagen wir mal, als vager Hintergrund immer noch vorhanden. Dann aber richtet man sich vor allen Dingen gegen aktuelle Kritik an der Religion oder aktuelle Versuche, die Religion aus dem öffentlichen Leben unter Berufung auf das First Amendment zu verdrängen.
Kann man bei diesem christlichen Nationalismus, wie wir ihn jetzt gerade erleben, tatsächlich auch von einer ernstzunehmenden Gefahr für die Demokratie sprechen?
Das hängt sehr davon ab. Also man muss das wirklich sagen in dieser Differenziertheit. Es gibt da Gruppen, die fast eine Art theonomer Gesellschaft oder gar theokratischer Gesellschaft wollen. Die Mehrheit, habe ich den Eindruck, ist eigentlich für das erste Amendment, schon weil der amerikanische Protestantismus gar nicht fähig ist, eine Staatskirche herzustellen. Das sind ja viele kleine, verstreute Gruppen, die sich zum Teil auch untereinander bekämpfen. Und keine von denen will eine Staatskirche, weil sie selber es nicht sein kann. Also da muss man wirklich unterscheiden. Was die Gefahr bei dieser neuen Form von Christian Nationalism ist, ist, dass er oft mit den Gedanken der White Supremacy verbunden ist. Das heißt, dass da auch rassistische Untertöne eine Rolle spielen und dass es gegen Entwicklungen geht, etwa die schwarze Bevölkerung in den USA oder zuwandernde Latinos stärker in die Gesellschaft zu integrieren und sie stärker teilhaben zu lassen.
Versuchen wir mal, eine historische Entwicklung jetzt sehr grob zu zeichnen der vergangenen Jahrzehnte. Es gibt ja so eine Figur wie Jerry Falwell. Meinem Eindruck nach war das jemand, der jetzt zu Lebzeiten, 2007 ist er ja schon gestorben, für die breite Masse der Gesellschaft in den USA, sagen wir mal, skurril, vielleicht kurios war. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass das anders, das ist eher in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja, tatsächlich muss man sagen, dass Evangelikale und Pentekostale seit den 1960er, 70er Jahren und damals hat Falwell angefangen mit seiner Art zu predigen, die sich ja nochmal deutlich von vorherigen Erweckungspredigern im Stile von Billy Graham abgesetzt hat, dass die seitdem auch sozial aufgestiegen sind. Es gibt eigene christliche Colleges, vor allen Dingen im Süden und Mittelwesten der USA und dort ist inzwischen eine Funktionselite herangebildet worden, die im Bereich konservativer Medien, aber auch in der Wissenschaft, in der Politikwissenschaft, in den Sozialwissenschaften eine ganz eigene Rolle spielt, den konservativen Thinktanks, und darauf basiert nun deren Einfluss. Das heißt, man darf sich die nicht mehr vorstellen als die Hillbillies und Rednecks vom flachen Land.
Was ist mit der Rolle der Religion für bestimmte Gruppen von Wählerinnen und Wählern, zum Beispiel Latinos? Das Bild hierzulande ist ja, dass die traditionell eher den Demokraten zugeneigt waren. Jetzt gibt es aber Protagonisten, die offenbar eine enorme Wirkung entfalten. Es gibt den zum Beispiel evangelikalen Pastor Luis Cabrera aus dem Süden von Texas, der offenbar recht wortgewaltig die Republikaner unterstützt und eben auch mit religiös gefärbter Rhetorik. Ist da ein Wandel zu verzeichnen?
Da wandelt sich einiges, sowohl in den USA wie auch in den Herkunftsländern. Mhm. Also seit vor allem den 1960er Jahren, auch mit massiver finanzieller Unterstützung amerikanischer Firmen, hat es mehrere Missionswellen in Lateinamerika gegeben, was dazu führt, dass Länder wie Guatemala, demnächst auch Brasilien, inzwischen evangelikale Mehrheiten haben, beziehungsweise dass die Evangelikalen um die 40% der Bevölkerung ausmachen. Also insofern schon in den Herkunftsländern tut sich einiges, und man rechnet heute damit, das ist statistisch immer schwer zu erfassen, dass etwa 30% der Latinos in den USA pfingstchristlich oder evangelikal ausgerichtet sind, und von denen ist ein erheblicher Teil eher konservativ. Nun würde ich das aber nicht nur an der Religion festmachen. Die Religion spielt nach meiner Einschätzung in diesem Wahlkampf gar nicht so sehr die zentrale Rolle. Es sind wirtschaftliche Fragen. Es ist die Inflation. Es ist die Frage der Kriminalität, die ganz, ganz wichtig ist. Also hier verbinden sich gewissermaßen religiöse Gruppierungen und klassisch konservative Themen. Die führen dann dazu, dass viele sagen, unter den Bedingungen kann ich nicht demokratisch wählen.
Und wenn Sie sagen, dass Religion vielleicht gar nicht das vorherrschende Moment ist, ist es denn so, dass andere Themen, zum Beispiel Wirtschaft, zum Beispiel die Inflation, sozusagen mit religiöser Wortwahl übermalt werden? Oder?
Zum Teil schon. Also das ist wirklich auch gerade bei der Kriminalität, kommt immer wieder, die Demokraten seien zu weich und das seien weltliche Liberale, die würden nicht die notwendige Härte gegenüber Verbrechen zeigen. Was insofern auch stimmt, wenn man sich die Zahlen ansieht, das sind vor allem die von den Demokraten regierten Großstädten, wo es die sozialen Probleme sind, die zu einem Anwachsen der Gewaltkriminalität geführt haben. Das verbindet man dann immer wieder sehr zu Unrecht mit Protesten etwa von Black Lives Matter und anderen Gruppierungen. Daraus kommt dann so ein Amalgam, die Demokraten sind diejenigen, die für Abtreibung sind, die uns die schlechte Wirtschaftslage beschert haben und die uns hohe Kriminalität bescheren. Und in der Addition führt das dann dazu, dass viele sagen, die kann ich nicht wählen. Frömmigkeit per se führt nicht dazu, dass man republikanisch wählt. Wenn Sie sich den Mainstream-Protestantismus ansehen oder auch die schwarzen Evangelikalen, die wählen weiterhin demokratisch, wenn auch mit Bauchgrimmen.
Lassen Sie uns über die römisch-katholische Kirche sprechen in den USA. Deren Rolle ist hierzulande wenig beachtet, und es ist ja nicht trotzdem den nackten Zahlen nach die größte christliche Einzelreligionsgemeinschaft im Land. Wie haben die sich positioniert vor den Zwischenwahlen,
wenn man das gar nicht sagen kann? Im Grunde kann der Katholizismus sich in den USA nicht positionieren, weil er genauso gespalten ist wie das Land. Also wir haben Linkskatholiken und Rechtskatholiken, also Konservative und Liberale. Liberale Katholiken sind völlig vom Lehramt etwa in Abtreibungsfragen abgewichen, etwas, was konservative Katholiken ihnen auch vorwerfen. Nancy Pelosi ist inzwischen exkommuniziert worden, Biden nicht. Da tobt ein heftiger Streit in der Bischofskonferenz. Rom war gegen die Exkommunikation von Nancy Pelosi und ist auch gegen eine Exkommunikation von Biden. Trotzdem ist das im amerikanischen Episkopat durchaus ein Diskussionsgegenstand. Und das führt auch dazu, dass sich die katholische Kirche nicht mehr, wie das noch bis Nixon und Reagan der Fall war, als politisch einheitliche, auf Seiten der Demokraten stehende Gruppierung präsentieren kann, sondern tief gespalten ist und fast im Verhältnis 50-50, wobei vor allen Dingen Latino-Katholiken eher dann demokratisch wählen. Die aber sind zum Beispiel auch nicht notwendig begeistert von liberaler Politik, wenn es um Abtreibung geht oder um homosexuellen Ehe und Ähnliches. Also von daher ist der Katholizismus im Moment kein Faktor, der Wahlen entscheiden kann.
Es gibt liberale und konservative Katholiken, es gibt liberale Evangelikale genauso wie sehr konservative Evangelikale. Man kann fast zusammenfassen, die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft macht eigentlich vor keiner Religion Halt.
Ja, bei den Evangelikalen muss man sagen, dass tatsächlich die weißen Evangelikalen zu 80% republikanisch wählen inzwischen. Das war früher anders. Und dass bei den schwarzen Evangelikalen 90% demokratisch wählen. Also es gibt schon solche Milieus. Und der Katholizismus war früher auch ein solches politisches Milieu, aber in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich das weitestgehend aufgelöst. Was man am ehesten noch bei Katholiken sagen kann, ist, dass die Mehrheit von ihnen zentristisch ist. Das heißt, die stellen eher moderate Liberale und moderate Konservative und stehen nicht so sehr an den äußersten Rändern, aber es gibt eben auch sehr liberale und sehr konservative Katholiken.
Das Thema Abtreibung, das war ja im Sommer eines der vorherrschenden Themen in der amerikanischen Öffentlichkeit. Ist das immer noch in der Form der Fall? Hat das immer noch so viel Aufmerksamkeit, um tatsächlich wahlentscheidend zu sein?
Also ich habe den Eindruck, dass die Demokraten gemerkt haben, dass sie damit keine Mehrheiten gewinnen. Denn jetzt letztlich, ihr Stichwort lautet immer, es geht um die Demokratie. Da spielt im Hintergrund die Abtreibungsfrage eine Rolle, mit der versucht man vor allen Dingen weiße Mittelklassefrauen in suburbanen Gebieten, die traditionell republikanisch wählen, zu gewinnen. Aber faktisch ist es jetzt so, dass man eher diese Kampagne fährt, erinnert euch an den 6. Januar. Und wenn jetzt die Republikaner die Wahlen gewinnen, war das möglicherweise die letzte freie Wahl in den USA, was vermutlich etwas übertrieben ist.
Das finde ich aber eine interessante Frage. Also diesen Zwischenwahlen wird extrem hohe Bedeutung beigemessen. In der Washington Post werden sie als existential, also existenziell bewertet. Und eine deutsche Tageszeitung hat tatsächlich von den letzten freien Wahlen in den USA oder möglicherweise letzten freien Wahlen gesprochen und auch von apokalyptischen Aussichten für die USA. Da frage ich mich beim Lesen, ist das an sich nicht schon eine religiöse Aufladung, die diese Wahlen erhalten?
Ja, also Carl Schmitt hat ja mal gesagt, politische Theorie sei meistens eine Form säkularisierter Theologie. Das findet man hier ganz deutlich, gerade auf der liberalen Seite, wo man nicht offen religiös denkt, aber die Kategorien, die verwendet werden, tragen religiöse Züge. Es ist natürlich eine wichtige Wahl, aber ich halte ehrlich gesagt nicht viel davon, sozusagen ständig mit dieser apokalyptischen Terminologie zu arbeiten.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf das Thema Konfession zu sprechen kommen. Früher war es so, da hat die Konfession von Politikern eine Rolle gespielt, eine wichtige Rolle gespielt. Aber jetzt vor etwa 2 Jahren, dass damit Joe Biden ein Katholik im Präsidentenamt ist, das hat vergleichsweise wenig Interesse ausgelöst. Also religiöse Strömungen spielen im öffentlichen Diskurs aber trotzdem eine große Rolle. Ich frage mich, ist das eine paradoxe oder irgendwie widersprüchliche Entwicklung oder kommt mir das nur von außen so vor?
Nein, es sind nicht mehr die Konfessionen als solche, sondern es sind sozialmoralische Milieus, in denen zum Beispiel konservative Katholiken, konservative Evangelikale, orthodoxe Juden ein Milieu bilden, zusammen mit konservativ gesonnenen säkularen Menschen, während dann auf der anderen Seite liberale Katholiken, liberale Protestanten, liberale Juden mit liberal-säkularen Personen ebenfalls ein Milieu bilden. Das heißt, die Milieus werden nicht mehr durch konfessionelle Gegensätze determiniert, sondern sie bilden sich aus entlang unterschiedlicher, und zwar sehr unterschiedlicher Vorstellungen von Gesellschaft, von Politik, von Wirtschaft.
Die Rolle der Religion vor diesen US-Zwischenwahlen, die haben wir ausdifferenziert im Gespräch mit Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.